Wir hatten bereits gesehen, dass das heutige Christentum, so wie wir es kennen, nicht aus dem Palästina des ersten Jahrhunderts stammt. Es kommt eigentlich aus dem Römischen Reich und damit aus einem griechischsprachigen Kulturkreis. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie das dahin gekommen ist. Die Jünger von Jesus haben ja gar kein Griechisch gesprochen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie das irgendwann gelernt haben. Aber wir wissen auch aus der Bibel, wie das ungefähr vonstatten gegangen ist. Die Person, die maßgeblich daran beteiligt war, die Religion ins Römische Reich zu exportieren, das war ein Mann namens Paulus. Und Paulus war eine interessante Figur. Paulus war jemand, der mit der Bewegung von Jesus ursprünglich gar nichts zu tun hatte. Also er gehörte nicht zu seinen Jüngern und er hat ihn auch nie zu Lebzeiten getroffen. Er kam eigentlich erst viel später dazu. Und er war später jemand, der bestimmte christliche Gruppierungen verfolgt hat. Es gab in Jerusalem verschiedene Gruppierungen, die sich auf Jesus berufen haben. Und wir wissen, dass die Jünger von Jesus eigentlich kein so großes Problem hatten damals. Die haben sich ab und zu mal mit den Juden gezopft, aber grundsätzlich waren die 30 Jahre lang in Jerusalem, die waren im Tempel zu Gast, das waren praktizierende Juden. Die hatten einige Eigenheiten, die sie von den anderen Juden unterschieden haben, das hat manchmal zu Konflikten geführt. Aber grundsätzlich waren sie akzeptiert. Es gab andere Strömungen im Christentum damals, die hatten andere Vorstellungen. Die haben auf den jüdischen Tempel geschimpft und waren damit einigen Sachen nicht so ganz einverstanden. Und diese Gruppierungen wurden natürlich von den Juden verfolgt. Einer von dem wissen wir, der wurde sogar zu Tode gesteinigt. Und Paulus war jemand, der war so daran beteiligt. Der mochte diese bestimmte Strömung nicht und hat die durchs ganze Reich verfolgt. Unter anderem auch von Jerusalem bis nach Damaskus. Und er erzählt uns, wie er später zu dieser Jesusbewegung gekommen ist. Der ist nach Damaskus geritten und dann ist ihm ein helles Licht erschienen und eine Stimme hörte er vom Himmel: Paulus, warum verfolgst du mich? Und das war für ihn die Stimme Jesu. Und er sagt, okay, daraufhin habe ich mich bekehrt und bin zum Christentum gekommen. Jetzt könnte man ja denken, okay, der hat ja eigentlich die Gelegenheit, das Christentum kennenzulernen, direkt vor Ort in Jerusalem. Es wäre ja der erste Weg, dass man zurückreitet nach Jerusalem, setzt sich mit den Jüngern zusammen und fragt ihn mal, was hat denn Jesus überhaupt gemacht und gesagt? Wer war er überhaupt? Das Interessante ist, genau das macht er nicht. Er reitet von seinem Weg nach Damaskus an Jerusalem vorbei in die arabische Wüste. Warum in die arabische Wüste? Kein Schimmer. Das ist das, was er sagt. Er bleibt dort 3 Jahre, kommt wieder zurück und hat ein neues Evangelium. Er sagt später, dieses Evangelium ist eine direkte Offenbarung von Jesus. Er ist 3 Jahre in Arabien, Jesus erscheint mir und sagt mir, das ist das neue Evangelium, verkünde diese Botschaft. Nun denn, das muss man ja irgendwie nachprüfen. Es könnte ja jeder einfach zu mir kommen und erzählen, mir ist Jesus erschienen, der hat mir eine Offenbarung gegeben, die sieht so und so aus. Ich muss das ja an dem messen, was Jesus selber gesagt hat. Sonst könnte das ja jeder behaupten. Ich stelle mir mal die Juden in der Vergangenheit vor, die das goldene Kalb angebetet haben. Der hätte ja auch einer kommen können und denen sagen, mir ist es Moses im Traum erschienen, der hat mir gesagt, bau ein goldenes Kalb und bete das an. Das hätte ja keiner so akzeptiert. Man hätte erst mal gesagt, hör mal zu, stopp. Moses, von dem haben wir doch hier was. Der hat uns doch was ganz anderes erzählt. Und im selben Moment, wo man festgestellt hätte, dass das mit Moses überhaupt nicht übereinstimmt, hätte man ihm das auch nicht abgekauft. Okay, dann schauen wir mal, was Paulus gepredigt hat und ob das mit dem übereinstimmt, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte beispielsweise über das jüdische Gesetz, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Das sagt Jesus zum jüdischen Gesetz. Und er sagt im Lukas-Evangelium 16, Vers 16, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Buchstabe vom Gesetz wegfalle. Das sind die Worte Jesu. Vergleichen wir das mit Paulus. Paulus bezeichnet das jüdische Gesetz im Brief an die Galater, Kapitel 1, Vers 5, als Sklavenjoch. Oder im Brief an die Kolosser, Kapitel 2, Vers 14. Er sagt, das Gesetz wurde ans Kreuz genagelt. Er sagt, das Gesetz wurde abgeschafft, ist vergangen. Im zweiten Brief an die Korinther, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war, aber der zum Tod führt. Passt das zu dem, was Jesus gesagt hat? Warum hatte Paulus so eine komische Einstellung zum jüdischen Gesetz? Er sagt auch das. Seiner Meinung nach hat Christus das Ende des Gesetzes gebracht. Das sagt er im Brief an die Römer, Kapitel 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Passt das zu dem, was Jesus sagte? Jesus sagt auch in der Bergpredigt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Das sind die Worte Jesu. Warum meint Paulus, das Gesetz bringe einem nichts? Es führt sogar zum Tod. Er sagt im Brief an die Galater, wisset, dass die Werke des Gesetzes euch nicht rechtfertigen, nur der Glaube an Jesus. Seiner Meinung nach war es gar nicht notwendig, sich an das Gesetz zu halten, beziehungsweise es kann einen Menschen sowieso nicht retten. Egal, ob er sich an die Gesetze Gottes hält oder nicht, das wird ihn am Ende nicht retten. Jesus sagt aber in der Bergpredigt, wer die Gebote aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Und als er gefragt wird von einem Mann, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Zählt er ihm die Gebote auf. Er erwähnt nicht einmal den Glauben an Jesus. Warum war Paulus der Meinung, dass einen die Werke des Gesetzes, das Halten an die Gebote, dass einen das nicht retten kann? Paulus hatte die Idee, dass der Mensch mit einer Sünde geboren wird, die er nicht los wird. Mit einer sogenannten Erbsünde. Brief an die Römer, Kapitel 5, Vers 12. Deshalb gilt, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, das war Adam, so auch die Überwindung der Sünde durch Jesus. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich und alle verfielen dem Tod, weil auch sie selbst sündigen. Das kennen wir heute als das Konzept der Erbsünde. Selbst ein Kind wird damit geboren. Es muss getauft werden, um überhaupt davon befreit werden zu können. Aber hat Jesus so etwas gesagt? Jesus sagt doch im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 15, lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Sagt Jesus hier, dass die Kinder mit einer Erbsünde belastet sind, dass sie nicht ins Himmelreich kommen? Es ist doch eigentlich das Gegenteil. Und das fällt einem immer mehr bei Paulus auf. Eigentlich das, was Paulus sagt, ist das genaue Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Jesus predigt, er sagt den Leuten, die sollen sich an die Gebote halten. Das wird sie retten. Paulus sagt, nein, das rettet euch nicht. Jesus sagt den Menschen, kommt zu mir, wie die Kinder werden das Himmelreich erben. Paulus sagt, nein, die haben sowieso alle die Erbsünde. Es ist irgendwie so, als wenn Jesus A sagt, kommt Paulus und sagt B und umgekehrt. Wenn Jesus B sagt, kommt Paulus und sagt ja, sagt A. Das, was Paulus predigt, ist das exakte Gegenteil von dem, was Jesus gepredigt hat. Und interessanterweise ist es genau das, was heute das Christentum ausmacht. Den Glauben, den heute das Christentum präsentiert, dafür brauche ich nicht einmal die Evangelien. Ich finde dieses Konzept ganz alleine schon in den Briefen von Paulus. Ich könnte die Evangelien einfach so aus dem Neuen Testament rausnehmen. Ich könnte den heutigen christlichen Glauben, den würde ich da komplett finden. Einfach nur in den Briefen von Paulus. Das ganze Konzept der Erlösung, diese Idee von der Erbsünde, dass das Gesetz abgeschafft ist, etc. All das finde ich dort. Die Evangelien brauche ich nicht nur, die stören sogar. Es wäre besser, wenn man die rausnimmt. In den Evangelien finde ich lauter Sachen, die irgendwie da überhaupt nicht zusammenpassen. Ich finde in den Evangelien lauter Sachen, die Jesus sagt, die irgendwie gar nicht dazu passen wollen. Wenn ich sie rausnehme, das Ganze wird viel plausibler. Das Ganze macht dann tatsächlich irgendwann Sinn. Und man muss auch im Kopf behalten, die Evangelien, die wurden erst nach Paulus geschrieben. Das ist im Neuen Testament so ein bisschen missverständlich. Wenn man das erstmal aufschlägt, dann liest man erst die Evangelien, ist ja klar, die Geschichte von Jesus, und danach die Briefe von Paulus, der gepredigt hat. Zeitlich gesehen ist es aber umgekehrt passiert. Paulus hat zuerst seine Botschaft verbreitet. Und nachher wurden die Evangelien geschrieben. Und die Evangelien wurden ja nicht von den Jüngern geschrieben, die kommen ja nicht aus Palästina. Die sind ja alle in griechischer Sprache. Die wurden in den Gebieten geschrieben, wo Paulus gepredigt hat. Und man entdeckt auch plötzlich jetzt, warum es hier und da so komische Sätze in den Evangelien gibt, wo Jesus zum Beispiel sagt, sein Blut wird vergossen für die Sünden der Welt. Das passt heute zum Christentum, ja. Aber das war ja gar kein zentraler Teil seiner Botschaft. Der hat ja 99% was ganz anderes gepredigt. Das meiste hatte ja überhaupt gar nichts damit zu tun. Und urplötzlich taucht dann so in einer Diskussion mit seinen Jüngern so ein Satz auf, mein Blut ist ein Lösegeld für die Sünden der Welt. Da denkst du, hä? Es passt gar nicht da rein. Wenn er das tatsächlich hätte predigen wollen, er hätte ja Tag und Nacht nichts anderes machen müssen. Die Jünger kannten das ja gar nicht. Woher kommen so hier und da einzelne Sätze? Wisst ihr, wie das aussieht? Als wenn irgendjemand, Jahrzehnte nachdem Paulus seine Botschaft verbreitet hat, er wollte ein Evangelium schreiben, er bekommt die Berichte über Jesu Leben, vergleicht so seine Predigt und stellt irgendwann fest, da steht ja überhaupt nichts drin von dem, was ich von Paulus gehört habe. Und er schreibt hier und da einen Satz dazu. Anders ist das nicht zu erklären. Das Evangelium, die Evangelien, die wir von Jesus lesen, sie passen überhaupt nicht dazu, als wenn Jesus jemand gewesen wäre, der dieses Konzept hätte predigen wollen. Das von Paulus, das passt dazu 100%. Die Berichte, die nachher geschrieben wurden, nach Paulus, die dienen auch in erster Linie dazu, das Ganze irgendwie plausibel zu machen. Wir haben ja schon gesehen bei den Evangelien, das haben Leute später geschrieben, die ihren Glauben aufgeschrieben haben. Und die mussten die ganze Geschichte ja irgendwie plausibel verkaufen. Und da sind manchmal Geschichten drin, wo man denkt, naja, so ist das wahrscheinlich nicht unbedingt passiert. Wir haben die Geschichte von der Geburt Jesus, die Weihnachtsgeschichte haben wir gelesen. Und wir haben gemerkt, bei Lukas und Matthäus, die liest sich so komplett anders. Bei Lukas ist Jesus in Nazareth aufgewachsen, beziehungsweise kommt die Familie von Jesus aus Nazareth, reist nach Bethlehem wegen der Volkszählung und kommt wieder zurück. Bei Matthäus wohnt sie in Bethlehem, wird vertrieben wegen dem Kindermord und zieht nach Nazareth. Irgendwie zwei völlig verschiedene Geschichten, aber was ist da passiert? Lukas und Matthäus, wer immer das waren, die haben ja Jahrzehnte nach Jesu Geburt gelebt. Und die mussten ihren Lesern irgendwie plausibel machen. Wie kommt Jesus von Nazareth, den man ja unter diesem Namen kennt, nach Bethlehem? Und die haben dann eine Geschichte dazu geschrieben. Man wusste nur, Jesus von Nazareth war in Bethlehem geboren. Wie? Okay, jetzt muss ich das irgendwie plausibel machen. Der eine erzählt die Geschichte, dass die Familie ursprünglich aus Nazareth kommt und geht nach Bethlehem wegen der Volkszählung, bei Matthäus halt umgekehrt. Er muss die Geschichte nur irgendwie plausibel verkaufen. Und so findet man viele Dinge, die manchmal nicht so ganz Sinn machen. Man liest die Apostelgeschichte, die uns die Entstehung des Christentums schildert. Diese Geschichte wurde geschrieben, um irgendwie plausibel zu machen, wie aus einer ursprünglich rein jüdischen Botschaft das heutige Christentum werden konnte. Es ist eine Geschichte, die später geschrieben wurde. Das wurde ja geschrieben zu einer Zeit und in einem Gebiet, wo sich schon längst eine andere Form des Christentums ausgebreitet hat. Und die Leute mussten ja irgendwie ihren Leuten plausibel machen, wie ist das dazu gekommen? Dieser gläubige und gesetzestreue Jude namens Jesus hat unsere Religion, die nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie installiert. Und so wurden die Geschichten entsprechend geschrieben. Wir wissen aber auch, dass es zu Anfang verschiedene Strömungen gab. Und eine davon waren gläubige Juden, Judenchristen. Die haben Jesus nicht für einen Gott gehalten, sondern für einen Menschen. Und die haben auch die Gesetze weiter eingehalten. Die gab es auch im ersten Jahrhundert, das wissen wir. Auch zu Anfang des zweiten Jahrhunderts. Die hatten auch andere Schriften. Die haben nicht die gleichen Evangelien benutzt, wie wir sie heute haben. Die sind leider nicht mehr erhalten geblieben. Aber wo sind die hingekommen? Wenn es die doch gab, wenn doch Jesus eine Generation herangebildet hat, wo sind die hin verschwunden? Die erste Generation von Judenchristen waren ja in Jerusalem und Umgebung. Dort haben sie sich aufgehalten. Und im ersten Jahrhundert hatten die Juden einige Auseinandersetzungen mit ihren römischen Besatzern. Das hat im Jahre 66 dazu geführt, dass die Römer irgendwann den Tempel zerstört haben. Und am Anfang des zweiten Jahrhunderts haben sie die Juden aus ganz Palästina vertrieben. Darum haben die auch die 2000 Jahre danach in der sogenannten Diaspora gelebt, das heißt in der ganzen Außenwelt. Die wurden in die ganze Welt verstreut. Mit den Juden natürlich auch die Judenchristen. Die ersten Christen waren ja einfach Juden. Und die wurden gleich mit vertrieben, die gehörten ganz einfach dazu. Als sie aus Palästina vertrieben wurden, kamen sie notwendigerweise in die Gebiete, die Paulus vorher schon mit seiner Botschaft bearbeitet hat. Und urplötzlich waren die ersten Judenchristen, die Generation, die Jesus herangebildet hat, das waren jetzt Ketzer. Und es waren nur eine kleine Minderheit. Paulus hat ja diese Botschaft im gesamten Römischen Reich verbreitet. Der hat ja überall Kirchen installiert. Die Judenchristen selber waren eine kleine Gruppierung. Die mussten notwendigerweise verschwinden. Die sind im Laufe der Zeit untergegangen. Im zweiten Jahrhundert, wenn ein Jude zum Christentum übertreten wollte, zu dem, was wir heute Christentum nennen, dann hat man das gar nicht so gerne gesehen, dass er überhaupt Jude bleibt. Eigentlich wollte man von ihm, dass er seinen jüdischen Lebensstil ablegt. Im 4. Jahrhundert hat man das sogar verlangt. Im 4. Jahrhundert, wenn ein Jude Christ werden wollte, der musste auf keinen Fall so weiterleben, wie Jesus gelebt hat. Und jetzt merkt man schon, dass was schiefgelaufen ist. Wie kann man das erklären? Ein Jude sagt, ich möchte Christ werden, und der Christ verlangt von ihm, hör mal zu, das kannst du nur dann machen, wenn du versprichst, auf keinen Fall so zu leben wie Jesus. Wie kann das sein? Und so haben wir heute eine Situation und eine Religion, die sich Christentum nennt und eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Botschaft Jesu zu tun hat. Überhaupt gar nichts mehr. Ich meine, schauen wir uns das Christentum an. Haben Jesus und seine Jünger, haben die den Sonntag geheiligt? Hatte Sonntag für die irgendeine Bedeutung? Nein. Sabbat war für die eine Bedeutung. Sonntag war belanglos. Haben Jesus oder seine Jünger Weihnachten gefeiert? Nein. Haben die Ostern gefeiert? War Ostern für die, hatte das eine Bedeutung? Nein. Haben die überhaupt irgendeinen Feiertag aus der römischen, aus der katholischen oder aus der evangelischen Kirche, haben die irgendeinen davon gefeiert? Nein. Haben die 40 Tage gefastet, vor Ostern, wie das üblich ist? Nein. Haben die nicht. Haben die überhaupt so gefastet, wie man heute im Christentum fastet? Kein Fleisch, keine Süßigkeiten. War das die Art, wie sie gefastet haben? Nein. Haben die kirchliche Messen gefeiert, so wie man es heute macht, in der Kirche am Sonntag? Die waren im jüdischen Tempel, die haben mit Sicherheit keine kirchlichen Messen da gefeiert. Hatten die eine Kommunion oder eine Firmung, wie man das bei den Katholiken bzw. Protestanten kennt? Hatten die so ein System? Nein. Haben die Kinder getauft? Hat einer von, gibt es einen Bericht, dass sie ein Kind getauft haben? Nein. Haben die Heilige angebetet, Maria angebetet, so wie man das bei den Katholiken heute findet? Gibt es sowas bei denen? Nein. Haben sie irgendjemandem eine Beichte abgenommen? Hat Jesus oder einer von seinen Jüngern jemandem die Beichte abgenommen? Gibt es so einen Bericht? Nein. Was hat diese Religion noch damit zu tun? Was hat diese Religion mit dem zu tun, was Jesus und seine Jünger gesagt und getan haben? Wenn Jesus heute leben würde, es wäre unmöglich, dass er seine Religion noch wiedererkennt. Aber das wäre auch ausgeschlossen, dass er heute noch lebt. Jesus und seine Jünger, die wären im Mittelalter auf dem Scheiterhaufen gelandet. Was muss man jetzt von Gott erwarten? Wie handelt Gott, wenn er sieht, dass seine ursprüngliche Botschaft einmal so entstellt wird? Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Der hat das nicht einfach so gelassen. Der hat seine Botschaft wiederhergestellt. Und wie macht Gott das? Wie hat er das in der Vergangenheit gemacht? Er schickt noch einen Propheten. Und genau das ist auch passiert.